Ganz herzlich guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön bei euch hier in Aarau. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist schön, in so viele aufgeweckte Gesichter zu schauen. Und das bei so einem Thema. Also ich staune jetzt gerade so ein bisschen über Sie, über euch. Das ist wunderbar. Denn es ist ja tatsächlich so, über den Tod spricht man eigentlich nicht gerne. Ich weiß nicht, ob jemand heute Morgen hier ist, der das so jeweils, wenn er mit seinen Freunden Kaffee trinkt, jeweils sagt, komm, heute reden wir mal wieder über den Tod. Das ist ein Tabuthema. Wir schieben dieses Thema Tod sehr, sehr weit weg von uns, obwohl nichts so sicher ist wie der Tod. Man sagt ja, zwei Dinge sind todsicher, eben der Tod und Steuern. Aber das sind ja auch eben so Sprüche, oder, mit denen wir uns irgendwie das Sterben dann irgendwie leichter machen wollen. Karl Heim, der Tübinger Theologe, er schreibt einmal ein eindrückliches Bild. Er sagt, der Tod gleicht einer Lawine, deren dumpfes Rollen die Talbewohner mit Schrecken hören. Die Lawine kommt näher und näher. Alles droht sie unter sich zu begraben. Man versucht, sie aufzuhalten durch Stangen, die man in den Boden einrammt, durch Bretter, die man daran befestigt. Solche Stangen und Bretter, die den Tod aufhalten sollen, sind alle unsere Bemühungen, Leben zu erhalten. Und es ist ein Triumph, wenn es wieder einmal durch eine Operation oder ärztliche Mühe und Kunst gelingt, Menschen, die schon sichere Beute des Todes zu sein schienen, noch auf Jahre hinaus am Leben zu erhalten. Aber zuletzt hat der Tod doch das letzte Wort über alle Menschen. Der deutsche Schriftsteller Novalis, der eigentlich Georg Philipp von Hardenberg hieß, er hat es vielleicht etwas pessimistisch ausgedrückt. Er hat gesagt, Leben ist der Anfang des Todes. Vielleicht eine etwas pessimistische Herangehensweise, aber eigentlich im Grunde hat er recht. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und das Erstaunliche ist eben, wenn wir heute Morgen darüber nachdenken, was es so mit dem Tod, mit dem Sterben auf sich hat, wir können nicht so tun, als ob es nichts mit mir zu tun hätte. Das ist ja das Erstaunliche. Es gibt ja Themen, über die kann man sich so unterhalten bei einem Gläschen Wein und eigentlich hat es ja nichts mit mir zu tun. So nach dem Motto, was würde ich machen, wenn ich so reich wäre wie Roger Federer? Da kann man ja mal drüber nachdenken, ja? Hat aber nichts mit mir zu tun. Aber wenn wir über den Tod sprechen, dann merke ich, das betrifft mich ganz persönlich. Und ich war gerade diese Woche am Dienstag, hatte ich eine Abdankung und es ist mir wieder so gegangen, wie es mir jedes Mal geht, wenn ich eine Abdankung leite. Ich merke, irgendwann kommt der Augenblick, wo Menschen sich von mir verabschieden werden und an meinem Grab stehen werden. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Gedanke auch schon durch den Kopf geschossen ist, wenn Sie am Grab eines lieben Menschen gestanden sind und gemerkt haben, irgendwann nehmen Menschen auch von mir Abschied. Mein Leben steuert unaufhaltsam auf diesen Augenblick zu. Und wir können diesen Fragen ja schon lange aus dem Weg gehen. Wir können diese Fragen lange vor uns hinschieben. Aber den Tod können wir nicht aufhalten. Und da stellt sich mir persönlich diese Frage, was kommt nach dem Tod? Und ich weiß, diese Frage beschäftigt letztlich ganz viele Menschen, weil sie uns existenziell betrifft. Ist mit dem Tod alles aus? Geht es irgendwie weiter? Und wenn wir ehrlich sind, für uns ist diese Todeslinie wie eine Nebelwand. Denn niemand von uns kann von sich aus sagen, mit letzter Sicherheit, was nach dem Tod kommt. Das kann niemand von uns. Das liegt an der ganz einfachen Tatsache, dass niemand von uns tot war. Und alles, was wir Menschen von uns aus über den Tod sagen, ist vorläufig, ist spekulativ. Es könnte so sein, es könnte aber auch ganz anders sein. Also einfach mal, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz offen sind, niemand kann mit Sicherheit sagen, was nach dem Tod kommt von uns aus, von uns Menschen aus. Das erkennen wir auch daran, dass es die unterschiedlichsten menschlichen Vorstellungen gibt und die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage, was nach dem Tod kommt. Man hat eine Umfrage gemacht vor einigen Jahren in Deutschland und ich habe leider keine Umfrage für die Schweiz gefunden, aber ich vermute, dass sich zumindest in dieser Frage unsere Länder nicht so sehr unterscheiden. Und das ist schon erstaunlich. Die einen sagen, und das sind 32% der Menschen in Deutschland, sie glauben nicht an eine weitere Existenz nach dem Tod. 32%. Ich glaube das nicht. Ist ja schon mal ehrlich, wenn man sagt, ich glaube das nicht. Sicher wissen können wir es ja nicht, aber ich glaube das nicht. 32%. Immerhin 33% halten es für wahrscheinlich, dass es irgendwie weitergeht. Und immerhin satte 33% der Befragten glauben daran. Und interessant war für mich an dieser Studie, dass die unter 30-Jährigen oder dass der Anteil der unter 30-Jährigen höher war. Also es haben mehr unter 30-Jährige an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt, mit Sicherheit oder mit großer Sicherheit, wie über 60-Jährige. Das hat mich doch erstaunt. Wenn man meinen müsste, naja, irgendwie stirbt dieser Glaube wahrscheinlich das ist halt noch so ein Relikt von einer vorwissenschaftlichen Zeit. Das ist arrogant, wenn man so denkt. Nein, Menschen, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und irgendwie spüren wir Menschen und viele von uns spüren, wenn wir merken, das sind Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erklären können, dass es da noch mehr geben muss und dass es irgendwie, es kann doch nicht das Letzte gewesen sein. Das ist etwas, was viele Menschen mir gegenüber in Gesprächen zum Ausdruck bringen. Nun ist es ja so, wir können ja, also alles, was wir sagen, bleibt immer vorläufig, bleibt spekulativ. Denn ich habe es gesagt, wir haben dieses riesige Problem, wir wissen es schlicht nicht. Und wir können jetzt auch nicht eine Abstimmung drüber machen und sagen, wer ist denn dafür und wer ist dafür und die Mehrheit entscheidet. Ja? Auch wenn wir im Land der Basisdemokratie leben, so weit reicht es dann doch nicht. Das hat mich persönlich auf meiner Suche nach Antworten auf diese Frage zu der Überzeugung geführt, wir brauchen jemanden, der schon einmal hinter dieser Wand für mich und ich denke für jeden von uns undurchdringlichen Nebelwand des Todes, der dort schon einmal war und der genau weiß, wie es dahinter aussieht und dem wir uns dann anvertrauen könnten. So jemanden bräuchten wir. Nun behauptet Jesus ja nicht weniger, dass er dieser jemand ist. Er sagt von sich wörtlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eine steile Behauptung, die Jesus hier aufstellt. Niemand kommt zum Vater, also zu dem Schöpfer, zu dem, der Ursprung aller Dinge ist. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das sagt Jesus. Er sagt also, ich weiß, was sich hinter dieser für euch Menschen undurchdringlichen Nebelwand befindet. Noch einmal Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er sagt jetzt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Mit anderen Worten, Jesus sagt nicht weniger, als dass er diese Nebelwand durchbrochen hat. Und er sagt, wer sich ihm anvertraut, darf sicher sein, dass er für ewig nicht von Gott getrennt ist, dass er nicht ins Verderben kommt, dass er nicht in die ewige Gottverlassenheit kommt, sondern in die ewige Gottesgegenwart. und in einer viel tieferen Weise am Leben teilhat, als wir das je können. Gott sagt in seinem Wort, und wir können das nachlesen in Hebräer 9, Vers 17, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Das ist es, was wir Christen ja im Glaubensbekenntnis auch sagen. Wir glauben an Jesus Christus und so weiter, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist also nicht irgendwie so ein Randthema, das gehört zum Kern jeder christlichen Glaubensüberzeugung, dass Jesus Christus wiederkommen wird, um die Toten und die Lebenden zu richten. Woher hat die Kirche das? Das ist ja nicht irgendwie eine Erfindung von der Kirche, sondern sie hat es aus dem Wort Gottes. Daniel schreibt in Kapitel 12, Vers 2, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Und er sagt ganz deutlich, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also ich sage Ihnen jetzt einfach mal, was Jesus Christus über das Leben nach dem Tod sagt. Er, der Einzige, der für sich in Anspruch nehmen kann, uns zu sagen, was nach dem Leben kommt. Jesus, der Experte in Fragen Leben und Tod, sagt nämlich genau dasselbe. Und wir müssen diese Aussagen von Jesus einfach mal rein aus Gründen der Redlichkeit zur Kenntnis nehmen und sagen, und die Aussagen sind klar, wenn wir Jesus glauben, seinem Wort glauben, dann haben wir eine ewige Existenz. Und wir können, wenn wir den Worten von Jesus glauben, sehr genau wissen, wie unsere ewige Existenz aussieht. Und wir wissen auch sehr genau, wenn wir Jesus glauben, immer vorausgesetzt, wir glauben das, was Jesus sagt, dass die Stellung, die ich zu ihm hatte, darüber entscheidet, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Es gibt ja 20 Stellen im Neuen Testament, die von diesem Ort der Gottesferne sprechen. Und allein 12 beansprucht Jesus Christus für sich. Es ist erstaunlich, dass er, der die Liebe in Person war, dass er, der Worte des Lebens hatte, der sich den Menschen zugewandt hat, dass er, der sich auf die Menschen eingelassen hat, er, der den Menschen nachgegangen ist und gerade den Menschen auch, die nicht anerkannt waren in der damaligen Gesellschaft, dass er dieses Thema der ewigen Gottesferne nicht ausklammert. Sondern gerade weil er Liebe ist und weil er möchte, dass wir leben, uns dieses Thema nicht verschweigt. Der eine Ort ist gemäß Jesus ein Ort der Gegenwart Gottes, der Herrlichkeit. Und der andere ein Ort der Abwesenheit Gottes. Der eine Ort ist ein Ort unvorstellbare Freude. Die Bilder, die Heilige Schrift versucht immer wieder Bilder zu finden, um zu zeigen, was damit gemeint ist. Ein Ort der Freude. Wir haben heute schon in einem Lied davon gesungen. Der Ort, der Himmel wird als ein Festmahl beschrieben. Als ein Ort, wo Wein getrunken wird. Als ein Ort, wo gegessen wird. Als ein Ort, wo Durst gestillt wird. Also ein Ort, wo Bedürfnisse, die wir Menschen haben, gestillt werden. Und der andere Ort wird beschreibt Jesus als ein Ort, wo unsere Bedürfnisse auf ewig nicht gestillt werden. Das ist aber ganz logisch, wenn wir darüber nachdenken, denn Gott ist ja die Quelle alles Guten. Das ist unsere Glaubensüberzeugung. Gott ist der, von dem alles kommt, das Leben, die Freude, die Liebe, die Erfüllung. Und der Ort, wo Gott eben nicht ist, fehlt all das. Wir sind also immer noch dabei, einfach mal zu beschreiben, was Jesus über die Ewigkeit sagt. Der eine Ort, so sagt er, ist ein Ort ohne Schmerzen, ohne Tränen. Das ist etwas, was vielleicht manche von uns sich nicht vorstellen können, weil sie tagtäglich mit Schmerzen leben müssen. Weil sie tagtäglich mit Tränen zu kämpfen haben. Und Jesus sagt, der Himmel ist ein Ort, an dem es kein Leid mehr gibt, keine Tränen, kein Geschrei, keine Krankheit, kein Tod, keine Einsamkeit, kein Ausgeschlossensein mehr. Und der andere Ort ist ein Ort, von dem die Bibel sagt, es ist ein Ort, an dem Tränen fließen werden. Und sie sagt einmal, es ist wieder ein Bild, ein Ort des Zähneknirschens. Es ist ein Bild der Verbitterung, der Enttäuschung. Nun, zugegeben, es bleibt ja jetzt die Frage, kann ich das glauben? Das ist ja das eine, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich erzähle euch jetzt mal mit letztgültiger Autorität, was nach eurem Tod kommt. Aber das andere ist es ja dann auch, kann ich das glauben? Kann ich es glauben, was Jesus Christus sagt? Und auch hier möchte ich Ihnen heute Morgen einfach von mir persönlich erzählen, warum ich zu der Überzeugung gelangt bin, dass das die Wahrheit ist. Warum ich persönlich davon überzeugt bin und mein Leben darauf gesetzt habe. Glaube hat biblisch gesprochen ja immer zwei Pfeiler, zwei Säulen, auf denen Glaube steht. Echter, starker Glaube steht immer auf zwei Pfeilern. Nämlich zum einen beruht christlicher Glaube auf historischen Tatsachen. Und das andere ist, und das haben wir heute Morgen auch schon gehört in diesem wunderbaren Bericht von Anton, der Glaube beruht auch auf einer persönlichen Erfahrung. Also historische Tatsachen, die ich nachprüfen kann, wo ich einen historischen Indizienbeweis führen kann und nach allen Regeln der Vernunft zu dem Ergebnis kommen kann, eigentlich ist das logisch. Eigentlich ist das glaubhaft. Und zum anderen Erlebnis, Erfahrung. Vielleicht haben Sie es auch schon gehört, Christen sind Menschen, die sagen manchmal so komische Dinge wie, ich habe Jesus erlebt. Ich bin Jesus begegnet. Dann denkt man sich, ja wo denn? War er im Mikro oder wo hast du ihn? Ja, ist ja spannend. Aber dazu vielleicht gleich später nochmal. Eine dieser historischen Tatsachen, mit der Glaube gemäß der Aussagen der Heiligen Schrift steht und fällt. Und deswegen möchte ich diese Aussage heute Morgen ein bisschen mit Ihnen abklopfen. Das ist die Auferstehung Jesu Christi selbst. Also wenn Jesus Christus, der von sich gesagt hat, ich weiß, was nach der Todeslinie kommt, denn ich komme ja aus der Ewigkeit. Ehe Abraham war, bin ich. Und damit sagt Jesus, ich war schon bevor der erste Mensch und bevor ihr alle miteinander da wart. Ich bin bereits gewesen. Jetzt habe ich einen Schachtelsatz gemacht und weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe. So passiert es manchmal im Deutscher, gell? Wenn er da so seine Sätze schwingt. Nein, also die historische Tatsache, mit der Glaube gemäß Aussage und der Heiligen Schrift steht und fällt, das ist die Auferstehung Jesu. Und ich möchte gerne deswegen mit Ihnen das so ein bisschen anschauen. Schon der Apostel Paulus, er schreibt an die Korinther, und das war kurz nachdem Jesus gestorben war, als Zeugen der Auferstehung noch gelebt haben. Da sagt Paulus im Brief an die Korinther, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und er sagt, dann ist Christus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube nichtig. Dann können wir die ganze Sache mit Kirche, mit Jesus, mit dem ewigen Leben und mit dem Allen, können wir vergessen. So ehrlich ist Paulus. Er sagt, mit der Auferstehung Jesu Christi steht und fällt unser Glaube. Ich möchte jetzt mit Ihnen heute Morgen einen kurzen Indizienprozess führen. Die Auferstehung Jesu, ist sie passiert oder nicht? Es gibt eine Reihe von sehr glaubwürdigen Zeugen für die Auferstehung von Jesus, die eben das schier Unglaubliche bezeugen. Und vier dieser Zeugen möchte ich Ihnen heute Morgen kurz vorladen, so in diesem Indizienprozess. Ein erster glaubwürdiger Zeuge ist für mich das leere Grab von Jesus Christus. Wir können es ganz kurz machen. Die Botschaft der Auferstehung hätte sich keinen einzigen Tag in Jerusalem halten können, wenn die religiösen und politischen Autoritäten auf den verwesenden Leichnam von Jesus Christus hätten verweisen können. Aber sie konnten das de facto nicht. Wenn Petrus oder irgendein anderer der Jünger sich in Jerusalem hingestellt hätte auf den Marktplatz und gesagt hätte, Leute, ich habe Jesus gesehen, Jesus ist auferstanden und erlebt, dann hätte man ganz schnell mal sagen können, komm mal Petrus, wir gehen mal ans Grab und dann schauen wir mal, wie weit es daher ist mit deiner persönlichen Überzeugung. Vielleicht bist du auf Drogen oder sonst irgendwie, aber jetzt komm mal wieder runter. Es ist erstaunlich, dass niemand auf den verwesenden Leichnam von Jesus Christus verweisen konnte. Für mich ein erster erstaunlicher Zeuge. Das Ganze wäre im Sand verlaufen. Und spannend ist ja, als die ersten Jünger dann zum Grab gelaufen sind, haben sie, weil sie ganz normale Menschen waren wie Sie und ich, nicht sofort an die Auferstehung gedacht. Die haben es eher für möglich gehalten. Eine der Frauen hat den Gärtner vom Friedhof dann gefragt, hast du den Leichnam von Jesus weggeschafft? Das waren Menschen wie Sie und ich. Die haben nicht sofort gedacht, ja Halleluja, jetzt ist er auferstanden und lebt wieder. Das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Wir denken manchmal, die Leute damals waren irgendwie komisch und anders. Nein, die waren genauso normal wie Sie und ich und Tote waren für die tot. Deswegen auch der erste Gedanke, ja, den muss irgendjemand gestohlen haben wohl. Aber es wäre im Interesse der herrschenden Klasse gewesen, wenn man auf den verwesenden Leichnam hätte verweisen können. Ein zweites Indiz, und das ist für mich noch viel stärker und viel, viel aussagekräftiger, das sind die Jünger selbst. Wissen Sie, man muss sich mal ganz kurz in die Jünger hineinversetzen. Was muss passiert sein, dass aus einem verängstigten, enttäuschten und ich kann mir vorstellen, auch wütenden Haufen Jesus-Anhänger plötzlich leidenschaftliche und mutige Zeugen von Jesus Christus und seiner Auferstehung geworden sind und dafür sogar ihr Leben eingesetzt haben. Jeder einzelne dieser Jünger, mit Ausnahme von Johannes, ist einen Märtyrertod gestorben, hat sein Leben und oft auf grausame Weise sein Leben eingesetzt. Warum? Weil sie erlebt haben, das ist für mich die einzig schlüssige Erklärung, weil sie erlebt haben, wovon sie überzeugt waren, weil sie erlebt haben, was sie auf dem Marktplatz von Jerusalem erzählt haben. Auch da wieder, das waren Menschen wie Sie und ich und keiner von uns setzt sein Leben für eine Lüge, für ein Hirngespinst aufs Spiel. Spätestens dann, wenn es ihnen an den Kragen gegangen wäre, hätten die Jünger doch gesagt, tut uns leid, wir haben es mal versucht, aber okay, ging in die Hose. Aber das haben sie nicht. Sie haben ihr Leben dafür eingesetzt. Sie sind sogar zunächst wieder ihren alten Beruf zurückgegangen. Jesus war für sie im doppelten Wortsinn gestorben und nur 4 Wochen später dieselben Menschen erzählen anderen, wir sind Jesus begegnet und er lebt. Er ist auferstanden. Und wenn man dann noch bedenkt, wenn man parallel dazu auf den verwesenden Leichnam hätte verweisen können, wäre das Ganze noch grotesker gewesen. Das konnte man eben nicht. Indiz 3. Man hat die Botschaft von der Auferstehung irgendwann mal für die Erfindung der frühen Kirche abgetan. Also die Jünger oder die Jünger haben sich irgendwann mal hingesetzt und haben gedacht, komm mal, wir schreiben jetzt die Geschichte von der Auferstehung Jesu. So ein Science-Fiction-Roman im Nachhinein. Jetzt muss man wissen, dass die ersten Zeugen, die gemäß der Berichte der Jünger Frauen waren. Und liebe Frauen, in der damaligen Zeit war euer Wort einfach nichts wert. Ich bin froh, dass wir heute in einer anderen Zeit leben und ich eine selbstbewusste, gleichberechtigte Partnerin an meiner Seite habe. Aber damals war das leider nicht so. Frauen hatten das Wort einer Frau hatte keine Zeugniskraft. Vor Gericht, wenn eine Frau etwas beobachtet hat und sie hätte vor Gericht Zeugin sein können, man hat das Wort einer Frau hat nichts gegolten. Die wurde gar nicht mal in den Zeugenstand gerufen. Und jetzt ist das Erstaunliche, dass der von Männern geschriebene, das sind ja von Männern geschriebene Berichte in den Evangelien, dass Männer sich hingesetzt haben und ausgerechnet Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Ich kann mir vorstellen, die Jünger, als sie das so niedergeschrieben haben, haben sich gedacht, Gott, also du bist schon speziell. Warum du jetzt ausgerechnet Frauen, deren Wort doch in unserer Zeit nichts gilt, zu den ersten Zeugen der Auferstehung berufst, schon spannend. Aber so ist eben unser Gott. Er erbarmt sich immer wieder über das, was Menschen an den Rand drängen. So war Jesus. Er ist hingegangen zu den Blinden, zu den Bettlern, zu den Aussätzigen. Er hat mit Frauen gesprochen. Das ist für uns heute selbstverständlich. Das war damals revolutionär. Also die Frauen als Zeugen der Auferstehung aus heutiger Perspektive ein wertvoller Hinweis, dass die Geschichte um das leere Grab keine nachträgliche Fiktion ist, sondern für mich ein dritter starker Hinweis darauf, dass das, was wir in der Heiligen Schrift lesen, Wahrheit ist. Und ein viertes Indiz, und das ist für mich eine der erstaunlichsten Gestalten im Neuen Testament, nämlich Paulus, der Apostel Paulus. Wir müssen ja ganz ähnlich wie bei den Jüngern fragen, was muss mit diesem Mann passiert sein, dass aus diesem aufstrebenden Elite-Pharisäer, der Mann hatte in seiner Zeit die steile religiöse Karriere vor sich. Damit verbunden war Ansehen, damit verbunden war Geld, damit verbunden war auch eine Frau. Damals war das eben auch wieder so, dass man verheiratet wurde und so. Aber damit verbunden war eigentlich ein, sagen wir, rein äußerlich ein recht gut situiertes Leben. Was muss mit diesem Menschen passiert sein, dass er das alles aufgibt und von einem auf den anderen Tag sagt, Jesus ist mir begegnet. Er ist auferstanden und er lebt und sein Leben investiert und einsetzt jeden Tag, Stunde um Stunde, um diese Botschaft in Europa und im Nahen Osten der damalig bewohnten Welt zu verbreiten. Was muss mit diesem Menschen passiert sein? Es gibt für mich auch hier nur eine überzeugende Erklärung. Der Auferstandene ist ihm tatsächlich begegnet, wie Lukas das in der Apostelgeschichte berichtet und wie er selbst das in einem seiner Briefe in ganz kurzen Sätzen berichtet und bekennt. Nochmal Paulus, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Und jetzt bringt er noch ein persönliches Argument, das ich sehr, sehr spannend finde. Er sagt nämlich, wir müssen ja uns vorstellen, Paulus in dieser damaligen Zeit, das stand außer Frage, dass Gott existiert. Die Menschen hatten eine unheimliche Ehrfurcht vor Gott. Davon musste man damals niemanden überzeugen, dass es einen Schöpfer gibt. Und jetzt sagt er als persönliches Argument, wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt. Das ist ein ganz spannendes Argument. Paulus legt also sein ganzes persönliches Gewicht hinein und sagt, es hängt nicht nur meine persönliche Glaubwürdigkeit daran, sondern auch mein ewiges Schicksal, Denn Paulus hat zu den Pharisäern gehört und er war ganz felsenfest davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Er sagt, wenn ich für eine Lüge, wenn ich gelogen hätte, dann hätte ich ja gegen Gott ausgesagt. Es ist also ein starkes persönliches Argument, dass das, was er persönlich erzählt, keine Erfindung ist, sondern wirklich seine Erfahrung. Und es gäbe noch eine Reihe anderer Indizien und Hinweise. Die Zeit ist heute Morgen zu kurz, aber es hat ein Historiker und Neutestamentler, Professor Carsten Peter Tiede, einmal gesagt, es gibt rein historisch betrachtet keine besser bezeugte Tatsache als die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist erstaunlich. Wir glauben andere Dinge, wenn sie ein- oder zweimal in irgendeinem historischen Dokument bezeugt sind. Aber die Tatsache der Auferstehung, die in vielen verschiedenen Quellen bezeugt ist, belegt ist und dann auch unter persönlichem Einsatz weitergegeben worden sind, mit dieser Aussage haben wir Mühe. Das ist manchmal interessant, aber so funktionieren wir Menschen eben. Und spannend ist dann auch noch, dass Paulus die Leute in Korinth auffordert und sagt, ihr könnt ja diese Story selbst überprüfen, die ich euch erzähle. Es leben noch, er ist ungefähr 500 Leuten erschienen, dieser Jesus, nach seiner Auferstehung. Und die leben zum Großteil noch. Ihr könnt hingehen und fragt sie doch mal. Und ihr werdet feststellen, sie bezeugen alle miteinander dasselbe. 1. Korinther 15, Vers 5 kann man das nachlesen. Das ist so die eine Seite. Und wie gesagt, es gäbe noch eine ganze Reihe guter, anderer Argumente. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, ich empfehle Ihnen da gute Bücher, kommen Sie nachher zu mir. Aber das andere, und das ist für mich mindestens so entscheidend, der Auferstandene bezeugt sich auch heute noch. Wir erleben tatsächlich Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus hat seinen Jüngern, als er dann wieder zurückgegangen ist zu seinem Vater im Himmel, gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und damit sagt Jesus, ich bin durch den Heiligen Geist gegenwärtig, ich bin durch den Heiligen Geist erfahrbar. Und auch da einfach persönlich, wie ich es erlebe, ich erfahre das täglich, dass der Glaube trägt. Christen sind Menschen, die bezeugen, dass sie der Liebe Gottes begegnet sind, dass sie seine Annahme erlebt haben, dass sie einen tiefen Frieden erlebt haben, der wie aus einer anderen Dimension in unser Leben hineinkommt und Vergebung erlebt haben. Christen sind Menschen, die diesen komischen Satz sagen, Jesus lebt. Der Auferstandene bezeugt sich. Und ich erlebe das tatsächlich so, dass Jesus Christus, das Vertrauen, das ich in ihn gesetzt habe vor Jahren, bis zum heutigen Tag nicht enttäuscht hat, sondern dass Jesus Christus tatsächlich Wort hält, wenn er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich lasse dich nicht allein. Du bist nicht einsam. Ich bin bei dir. Gott schenkt durch den Heiligen Geist eine innere Gewissheit, die der empfängt, der sich Jesus anvertraut. Aber wir dürfen das auch in den Herausforderungen unseres Alltags erleben. Ich möchte Sie einfach mit zwei kurzen Beispielen konfrontieren aus kürzerer Vergangenheit. Ich erinnere mich noch an den Anruf von meinem Vater, als ob er gestern gewesen wäre. Es war ein Dienstagabend und er sagt, Reinhard, Mama ist auf dem Weg ins Krankenhaus, Verdacht auf einen Schlaganfall. Mein Vater bittet mich ganz kurz um Gebet für die Situation. Er setzt sich ins Auto, fährt zu meiner Mutter. Und ich gehe zu meiner Frau und gemeinsam mit ihr und mit diesem ganzen Gefühlschaos, das sich da plötzlich in meinem Inneren breit macht. Ich wusste nicht, wird sie es überleben? Mein Vater hat noch gesagt, sie ist halbseitig gelähmt, sie kann nicht mehr sprechen. Ich habe nicht gewusst, wie geht das mit meiner Mutter weiter. Die grässlichsten Gedanken schießen mir durch den Kopf. Ich habe in dieser Situation auch an meinen Vater denken müssen, was wird aus ihm? Wie trägt er das Ganze? Und gemeinsam beten wir und legen die ganze Situation einfach in die Hände Gottes. Weil Jesus ja schließlich gesagt hat, werft alle eure Sorgen auf mich. Ich sorge für euch. Das hat Jesus gesagt. Und er hat versprochen, für uns zu sorgen. Und wir beten zusammen. Wir waren im Schlafzimmer, auf der Bettkante gesessen. Und wir erleben plötzlich, wie ein ganz tiefer Friede sich in uns breit macht. In aller Ungewissheit, wie es weitergeht, werde ich innerlich ganz ruhig. Eben noch dieses Gefühlschaos und plötzlich erfüllt uns ein tiefer Friede. Und ich weiß in diesem Augenblick, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, einfach nur, meine Mutter und mein Vater, sie sind in Gottes Hand. Sie sind ihm nicht entglitten. Und für mich war das wirklich ein ganz intensives Erlebnis. Das war in dem Augenblick, lassen Sie mich mal ein bisschen blumig vielleicht ausdrücken, als ob sich Himmel und Erde geküsst hätten. Das war für mich ein ganz intensives Erlebnis. Und als ich am nächsten Tag meine Mutter besuche, ich bin früh ins Auto gestiegen, nach München gerast, da kam man noch so richtig frötzen da, erzählt sie mir, und ich komme rein und ich sehe sie und sie sieht mich. Sie wusste nicht, dass ich komme. Wir umarmen uns und ich frage sie, wie es ihr geht. Und sie erzählt, wie sie den Transport ins Krankenhaus erlebt hat. Sie hat auf diesem Weg ins Krankenhaus den Psalm 23 gebetet. Und sie hat genau die gleiche Erfahrung gemacht, wie sich ein tiefer Friede breit gemacht hat in ihrem Herzen. Und sie wusste in diesem Augenblick, ich bin in Gottes Hand, es kommt gut. Egal wie es kommt, es ist in Gottes Hand, es kommt gut. Meine Mutter kämpft heute immer noch mit den Folgen des Schlaganfalls. Sie ist sehr, sehr müde und weiß nicht, ob heute Morgen auch Menschen unter uns sind, die auch dieses Schicksal erleben mussten. Es ist nicht einfach. Aber mit Jesus an der Seite, er gibt Kraft. Und ich bin so froh, dass meine Mutter diesen Trost hat und das erlebt. Jesus ist da, er gibt mir Kraft, es geht weiter. Manchmal greift Gott auch auf eine Weise ein, wo er Heilung schenkt. Ich möchte auch da wieder von mir einfach ein persönliches Erlebnis erzählen. Ich habe bis vor 6 Jahren immer wieder zum Teil recht heftige Migräneanfälle gehabt. Und wer Migräne hat, der weiß, das ist etwas Ekelhaftes. Und ich weiß es noch genau, es war am 1. August vor 6 Jahren. Ich weiß es deswegen, weil wir eine liebe alte Dame besucht haben und mit ihr zu einem Bauernbrunch gehen wollten. Und es war am 1. August, waren wir als Familie, meine Frau, unsere 3 Kinder, bei einer alten Freundin der Familie, weit über 80-jährig, mit einem tiefen Glauben. Und ich merke so, wir sind dort, wir haben uns auf ein erholsames, schönes Wochenende gefreut und plötzlich merke ich, wie diese Migräne im Anzug ist. Es sind so ganz dumme Vorzeichen, plötzlich dieses Augenflimmern und der stechende Kopfschmerz, der so einfährt und die Helligkeit und der Lärm, der einem dann zu schaffen macht. Und ich sage das einfach so, ich merke die Migräne ist im Anzug. Und diese alte Dame, die hat sich auch so gefreut auf unseren Besuch, einen ganz einfachen, schlichten, kindlichen Glauben. Sie sagt, aber Reinhard, da können wir doch dafür beten. Sag ich, ja, das stimmt eigentlich. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Und sie betet und spricht ein ganz schlichtes Gebet. Und ich merke unter dem Gebet, ich sitze da auf dieser Holzbank, schaue den Kindern beim Schaukeln zu und ich sehe, wie der Schmerz sich zurückzieht. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe seit 6 Jahren keinen einzigen Migräneanfall mehr gehabt. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Nun muss ich allerdings dazu sagen, wenn Gott heilt, dann sind das Zeichen. Gott schenkt manchmal so ein Zeichen und wir wissen manchmal nicht, warum greift Gott hier heilend ein und dort nicht. Aber Gott schenkt manchmal diesen Vorgeschmack. Und wissen Sie, manchmal ist es für mich viel eindrücklicher, wenn Menschen in ihrer Not erleben, wie Gott an ihrer Seite ist und sie hindurchträgt und sie Kraft haben und sie Freude haben, diesen Dennoch-Glauben in sich tragen. Das ist für mich manchmal viel größer als so ein, Wir sagen ja, so ein spektakuläres Eingreifen Gottes. Und ich erlebe es so kraftvoll, wenn wir die Bibel aufschlagen und ein Wort von Gott aufnehmen und er uns das gleichsam aus seinem Wort zuspricht und wir erleben, Gott schenkt Trost, Gott schenkt Weisung. Manchmal klopft er auch uns ganz liebevoll auf die Schulter und korrigiert uns und sagt, Reinhard, geh hin, versöhn dich mit der Person. Gottes guter Wille, der in unserem Leben sich breit macht und wir dürfen erleben, wie Gott durch sein Wort hineinspricht in unser Leben, ermutigt, neue Kraft schenkt und sich bezeugt. Glaube beruht also zum einen auf historischen Fakten und zum anderen bezeugt sich der Auferstandene tatsächlich erfahrbar in unserem Alltag und unser Leben. Und das ist jetzt eigentlich die Frage, für mich ist einfach die Frage heute Morgen, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wie stehen wir persönlich dazu? Wie gesagt, wir können ja heute Morgen nicht abstimmen drüber. Und die Mehrheit entscheidet dann, sondern wir müssen jetzt überlegen, vertraue ich diesem Jesus, der von sich als einzige Autorität behauptet, sagen zu können, und ich weiß, wie es nach dem Tod weitergeht. Glauben wir es, dass in Jesus Christus der ewige Gott Mensch geworden ist und diesen Nebelschleier durchbrochen hat? Ich habe vor einiger Zeit von einer Frau gelesen, die mit ihrer Tochter eine Wattwanderung ganz oben im Norden Deutschlands unternommen hat, dabei in einen fürchterlichen Nebel hineingeraten ist. Am Anfang haben sie den Leuchtturm noch so gesehen, der ihnen als Orientierung gedient hat, aber ganz plötzlich zog dann ein ganz dichter, ekelhafter Nebel auf. Er wurde immer dichter und in diesem Nebel verlor Mutter und Tochter die Orientierung. Und jetzt passiert dieses Unbarmherzige. Die Flut kommt wieder, die Ebbe geht zurück und die Flut kehrt wieder. Und die beiden haben keine Chance. Sie haben völlig die Orientierung verloren und sie konnten am nächsten Tag nur noch tot geborgen werden. Ein fürchterliches Schicksal. Verloren, hilflos, orientierungslos im Nebel. Es hätte für die beiden nur eine einzige Rettung gegeben. Wenn in diesen Nebel hinein ein Wattführer gekommen wäre, der ihre Hand ergriffen hätte, der gesagt hätte, Leute, ich weiß den Weg, ich kenne mich hier aus, ich weiß den Weg heraus aus diesem Nebel. Als ich damals diese Geschichte gelesen habe, ist das für mich ein Bild geworden für meinen Zustand als Mensch. Ich habe gemerkt von mir aus, Reinhard Dannecker sitzt in einem Nebel, was diese letzten Fragen betrifft. Und ich habe mich entschieden, Jesus Christus meinen Glauben zu schenken und mich ihm anzuvertrauen. Er, der diese Nebelwand des Todes durchbrochen hat. Er hat diese Nebelwand, die uns von Gott trennt, in seinem Sterben und Auferstehen durchbrochen. Und er hat alles, was uns von Gott trennt, in seinem Sterben auf sich genommen. Alle Sünde, alle Schuld, alles, was wir verbockt haben, hat er auf sich genommen, hat er getragen. Er, der Sündlose, trägt meine Sünde. Und er steht auf am dritten Tag, er durchbricht die Nebelwand des Todes, er kommt machtvoll ins Leben zurück, er bezeugt sich seinen Jüngern, er bezeugt sich den 500 Christen, er bezeugt sich einem Paulus später und bis heute bezeugt er sich vielen, vielen Christen in ihrem täglichen Leben, in ihrem täglichen Alltag. Johannes schreibt, das, was Jesus in seinem Sterben und Auferstehen getan hat, so, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. In Jesus Christus spricht Gott seine ganze Liebe aus. Und es gibt keinen Ort auf dieser ganzen Welt, wo in einer solchen Tiefe und Hingabe Liebe geäußert worden ist, als in dem Augenblick, als Jesus Christus sein Leben für mich dahingegeben hat. Darf ich Ihnen was sagen? Ich sage das jetzt mal so. Er hat an jeden einzelnen von uns gedacht. und er streckt jedem Einzelnen durch diese Nebelwand des Todes seine Hand entgegen und sagt, du kannst meine Hand ergreifen. Ich führe dich ans Ziel. Ich bin der Weg, der zum ewigen Leben führt. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann geschieht dieses Wunder in dem Moment, wo wir auf die Liebe Gottes antworten und uns ihm anvertrauen, wo wir also ans Kreuz kommen, einfach so wie wir sind, mit unserem Leben, mit unserer Hoffnungslosigkeit, aber auch mit unserer Freude, mit unserer Dankbarkeit Gott gegenüber, mit unserer ganzen Lebensschuld, einfach mit so wie wir sind. Und unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Und dann sagt Jesus noch, und wer mich aufnimmt, zu dem werde ich kommen und bei dem werde ich Wohnung machen, so sagt es Jesus. Also er kommt nicht einfach mal schnell auf Besuch vorbei, sondern er zieht ein, er macht Wohnung. Das ist ein Versprechen, dass Jesus Christus uns nie wieder loslässt. Dass er mit uns durch dick und dünn geht, durch die Herausforderungen unseres Lebens und die Herausforderungen des Alltags. Die große Frage ist nur, wie antworten wir auf die Liebe von Gott? Ich habe es eingangs gesagt, eines Tages, und das ist todsicher, wird mein Herz und wird ihr Herz aufhören zu schlagen. Und das wird das Ende unserer Zeit hier auf der Erde sein. Aber das ist nicht das Ende für uns. Das ist der Anfang der Ewigkeit. Es ist mit dem Tod nicht alles aus, sagt der Einzige, der es wissen kann, Jesus Christus. Und wo wir die Ewigkeit verbringen werden, entscheidet sich, so sagt es Jesus, einzig und allein daran, ob wir seine rettende Hand ergriffen haben. Und das ist immer so, Liebe kann ich annehmen oder ich kann sie ablehnen. Als ich damals zu meiner Frau gekommen bin mit 3 Rosen, mit einer roten und mit einer, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch genau, mit 3 Rosen in der Hand. Die eine hat, ja, nein, lassen wir das jetzt mal für einen Moment. Also ich rede einfach so gerne über meine Frau, das haben Sie schon erfahren, also die jetzt hier waren die letzten Tage. Aber sie hätte ja auch Nein sagen können. Sie hat Ja gesagt. Und so steht Jesus Christus gleichsam vor jedem von uns und stellt uns diese Frage: Möchtest du meine Hand ergreifen? Möchtest du, dass ich in Gemeinschaft mit dir lebe? Möchtest du die Ewigkeit in meiner Herrlichkeit verbringen? Denn es ist auch bei Gott so. Gott lässt mir die Freiheit. Das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen seiner Liebe, dass er mir die Freiheit lässt, auf Distanz zu bleiben. Aber dass er mir die Einladung ausspricht, seine Hand zu ergreifen. Die Frage ist, nimmst du diese Liebe an? 2 konkrete Schritte. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist ein Versprechen unseres lebendigen Gottes. Und so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.